Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast mit Tanja und Chris Roos. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder uns deine Zeit schenkst, uns lauscht, unsere Impulse benutzt, um für dich etwas zu erkennen, etwas zu verwandeln und deine Beziehung schöner zu machen. Wir möchten dir heute die 5 Schritte der persönlichen Weiterentwicklung vorstellen. 5 Schritte, die wir immer wieder in verschiedenen Lebensphasen in unserem Leben gegangen sind, um zu wachsen. Für uns hat das hervorragend funktioniert. Wir haben jetzt eine erfüllte Partnerschaft, kommend von viel Streit, viel Drama. Und jetzt sind wir 14 Jahre zusammen. Die Zahl fühlt sich immer noch, wenn mir ein anderes Paar erzählt, wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen, dann denke ich immer, wow, ist das schon lange Zeit. Wir sind jetzt auch 14 Jahre zusammen, erfüllt und glücklich und nah und voller Liebe und Wertschätzung und Dankbarkeit füreinander. Wir haben 4 Kinder gemeinsam im Alter von 2 bis 11. Wir haben ein gemeinsames Unternehmen, 2 gemeinsame Unternehmen eigentlich, seit 10 Jahren jetzt fast.
Da knallt's.
Und wir leben jetzt auf Mallorca und haben so viele Träume gemeinsam erfüllt. Und jedes Mal, wenn wir in eine neue Lebensphase gegangen sind, kamen bestimmte Dinge, die wir lernen durften. Es wurde eng und unangenehm, emotional, aber auch materiell. Und wir sind immer wieder gemeinsam durch diese Phasen durchgegangen. Und auch wenn man seinen Partner zwischenzeitlich einfach wirklich scheiße fand mal.
Manchmal ist man auch in anderen Phasen und versucht den Partner dann so in die nächste Phase zu pushen.
Funktioniert auch nicht. Oder man gibt dem Partner die Schuld dafür, genau, dass es so ist, wie es ist.
Und dann fällt man wieder in die andere Phase zurück. Sobald man versucht, einen Partner in die neue Phase zu ziehen, fällt man sofort zurück.
Partnerschaft ist da unerbittlich. Du glaubst selber, du hast es verstanden. Warst irgendwie auf dem Seminar oder du warst joggen, bist erfüllt und glücklich, kommst nach Hause, triffst deinen Partner und der testet dich, ob du das ernst meinst. Genau. Und du kannst das anwenden, alles, was wir heute in der Podcast-Folge erzählen, nicht nur auf deine Beziehung, sondern auch auf deinen Beruf. Also berufliche oder Erfolg funktioniert genauso wie Erfüllung. Du kannst genau diese 5 Schritte, die wir heute erklären, kannst du auch auf berufliche Veränderungen anwenden. Haben wir auch gemacht. Ich war früher angestellt, da hat das funktioniert, aber dann bin ich in die Selbstständigkeit gekommen. Die Selbstständigkeit konfrontiert dich nochmal mit ganz anderen Themen, weil du bestimmtes Maß an Sicherheit aufgibst. Und von der Selbstständigkeit hin zum Unternehmertum konnten wir das auch wieder anwenden. Und das sind diese 5 Schritte, die wir in Coachings bei uns anwenden. Die möchten wir dir heute ein bisschen näher bringen. Und es ist auch eine wichtige Unterscheidung, weil wir ab November ein neues Gruppenformat anbieten. Eine exklusive Mastermind-Gruppe. Exklusiv für 14 Personen. Wo wir diese vollständigen 5 Schritte gemeinsam durchlaufen. Es ist unser absolut intensivstes Coaching-Programm. Intensiv, weil wir dich stark konfrontieren werden. Das setzt voraus, dass du schon viel von deiner eigenen Landkarte kennst. Aber es ist unsere Absicht, du bewirbst dich für diese Gruppe. Du bist herzlich willkommen. Die Infos findest du alles in den Shownotes. Wir stellen dir 5 Fragen und eine davon ist auch, welches Ziel möchtest du realisieren? Das heißt, kognitive Verhaltenstherapie bedeutet ja, du erkennst etwas in deiner Kognition und änderst etwas in deinem Verhalten. Und das ist auch das Ziel von dieser Mastermind-Gruppe. Wir möchten nicht nur, dass du etwas erkennst und wandelst und neue Perspektiven einnimmst, sondern am Ende geht es auch darum, mit dem ganzen Wissen etwas zu erreichen. Und die Mastermind-Gruppe läuft 4 Monate und du nimmst dir ein großes Ziel für dich vor, was du schon lange erreichen wolltest, wo du vielleicht schon gescheitert bist, wo du nicht weißt, wie du da hinkommst, wo Begrenzungen auf dem Weg lauern. Und du nutzt diese 4 Monate, um dieses Ziel zu erreichen, egal ob das beruflich oder privat in deiner Beziehung ist. Und diese Mastermind widmet sich allen 5 Stufen dieses Entwicklungsprozesses, den wir heute beschreiten. Und dann haben wir andere Formate wie den Club, der findet auch 2-mal die Woche statt, auch ein Gruppenformat. Der widmet sich nur den ersten 3 Stufen dieses Prozesses. Wie geht's dir, Tanja?
Jetzt wieder gut. Ich habe auch eine Transformation durchlaufen die letzten Tage.
Möchtest du das teilen? Welche Transformation?
Nee, das teile ich erst später in der Folge.
Heute?
Vielleicht.
Cliffhanger.
Genau.
Stimmt. Ich habe auch eine Transformation?
Ja.
Dann bin ich fast überlegen, ob ich da auch mal eine Einzelfolge zu aufnehme.
Ja.
Hat viel mit meinem, ist wie so, du hast es vorhin ja kurz zusammengefasst, so wie so der, das Lebensthema, was sich gerade nochmal, wie so in seiner letzten Facette nochmal stellt. Immer in solchen Phasenmomenten habe ich dann auch lustigerweise Kontakt mit meinem Papa, mit dem ich ja seit 15 Jahren nicht gesehen habe. Das ist auch immer sehr interessant. Genau, aber dazu vielleicht mal eine Einzelfolge.
Yes.
Okay. Stufe 1. Leid. Stufe 1 ist das Leiden. Jeder kennt das. Jeder Mensch, der hier zuhört, jeder Mensch auf dieser Welt, erlebt irgendeine Form von Leid. Du kannst es nicht umgehen. Wir kennen einfach niemanden, der kein Leid in seinem Leben in irgendeiner Form hat.
Und natürlich ist das Ausmaß des Leides total unterschiedlich, auch je nachdem, wo du geboren bist. Und trotzdem ist immer dein Leid das schlimmste Leid, weil es ja deins ist.
Und nenn es Leid, nenn es Problem, vielleicht sind es unangenehme Gefühle wie Angst oder Wut oder Trauer oder Ekel, die dich begleiten, Zweifel, Existenzängste, Versagensängste, was auch immer dich so begleitet, egal in welcher Intensität, das fassen wir unter dem Begriff Leid zusammen. Und wir Menschen, wenn der Leidensdruck zu groß wird, dann beginnen wir, uns zu bewegen. Und der erste Schritt ist, das Leiden überhaupt mal als solches wahrzunehmen. Das ist der zweite Schritt, nämlich die Achtsamkeit.
Genau, weil vielleicht stehst du auf dem Standpunkt, Leben ist halt so leidvoll, anstrengend, traurig, sodass du gar nicht bemerkst, dass es auch vielleicht einen neuen Standpunkt gäbe dazu, der dich glücklicher und freier macht.
Das heißt, du nimmst wie so eine Beobachterposition mal ein und erkennst überhaupt, dass es vielleicht eine andere Option gibt, außer Leiden, nämlich das Leid als solches überhaupt mal wahrzunehmen, also bewusst zu leiden, also bewusst ein Gefühl zu leben. Viele Menschen ignorieren ihre Gefühle, haben vielleicht gar keine Gefühle, funktionieren einfach nur noch. Und Achtsamkeit beschreibt genau das, aus diesem Funktionieren-Modus rauszugehen und mal vom Mensch stillzustehen, zu gucken, was ist da eigentlich gerade. Wir haben dieses Buch Biber, mach mal Pause. Das ist eines meiner Lieblingsbücher für unsere Kinder zum Vorlesen. Willi Wieberg und der Biber, mach mal Pause.
Das hast du schon mal empfohlen im Podcast.
Habe ich schon mal empfohlen. Ich empfehle das auch gerne ein drittes Mal. Genau. Und dieses Innehalten und das Beobachten, was da gerade ist.
Genau, also Stichwort Pause. Wenn du merkst, du hast negative Gefühle, also es gibt keine positiven und keine negativen Gefühle, es gibt nur Gefühle, aber nach unserer Bewertung hin negativ, also Trauer oder irgendwie Neid oder Wut, egal was hochkommt, dass du wirklich dich trainierst, darin Pause zu machen und es reinzulassen und nicht dann weiterzumachen und mit einer Strategie, die du gewählt hast, als deine Strategie, also es kann von dann Sport machen sein, hin zu irgendwas essen, hin zu shoppen, hin zu irgendwie dich ablenken mit Social Media oder Film gucken oder egal was. Irgendeine Form der Ablenkung, du wirst wissen, welche Form du immer wählst, wenn diese Gefühle hochkommen. Und da laden wir dich ein, einfach mal auf Pause zu drücken und wirklich dem nachzuspüren, wo in deinem Körper ist dieses Gefühl präsent, welche Farbe hat es, welche Form hat es und woher kennst du das?
Du kannst auch körperliche Symptome dafür super nutzen, also körperliches Leiden. Ich hatte ja zum Beispiel viele Jahre Neurodermitis und das eine ist, darunter zu leiden und das andere ist, achtsam damit zu sein und sich auf die Reise zu begeben, was will mir die Krankheit sagen? Wie kann ich mit der Krankheit neu umgehen? Was kann ich tun, um die Krankheit zu heilen? das ist ein Unterschied, wie man damit ist, ob man das einfach akzeptiert, ignoriert und damit lebt oder ob man sich damit aktiv auseinandersetzt. Dritter Schritt, und ich finde es gut, dass du es gerade noch gesagt hast, eine Kompensation. Das heißt, du kannst das Leid, was du hast, kompensieren und das ist das Gegenteil davon, achtsam mit etwas zu sein. Indem du es kompensierst, verdrängst du es. Oder betäubst es, dass du es gar nicht mehr wahrnimmst. Und Achtsamkeit bedeutet wirklich, dem Raum zu geben, auch wenn das schmerzhaft ist in dem Moment.
Ja.
Auch dir wirklich anzuerkennen, wenn wir über Beziehungen reden, dass du aktuell nicht die Partnerschaft lebst, die du gerne hättest. Weil du ja Neid angesprochen hast.
Genau. Oder auch, wenn du zum Beispiel gerne ein Baby hättest und deine beste Freundin wird schwanger und natürlich freust du dich für sie, aber es ist auch so ein Aspekt drinnen von, oh, ich wünschte, ich hätte dieses Ergebnis oder ich wäre schwanger und dass du dir das zugestehst und dass diese Pause wirklich bewusst einatmen und nachspüren, wo ist dieses Gefühl gerade am meisten präsent. Und sich diese Zeit zu gönnen, verändert schon so krass viel für einen.
Und der dritte Schritt in der persönlichen Weiterentwicklung, den bezeichnen wir mit Bewusstsein. Das heißt, du wirst bewusst darüber, dass das, was da gerade ist, eine tiefere Bedeutung hat. Beispielsweise, also wir arbeiten ja kognitiv und emotional in unserer Arbeit. Also wir haben kognitive Methoden und emotionsfokussierte Methoden. Und du kannst dir beispielsweise die Frage stellen, wenn immer wieder ein unangenehmes Gefühl auftaucht, also ein emotionales Muster entsteht, wie lange begleitet dich dieses Muster schon und wann hat das angefangen? Gleichzeitig kannst du kognitiv arbeiten oder arbeiten wir auch kognitiv. Das heißt, du kannst dir die Frage stellen, du triffst immer wieder die gleiche Art von Partner, die für verbindliche Partnerschaft nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, da ist ein Muster, Männer sind irgendwie unverbindlich oder wollen nicht Beziehungen leben. Dann kannst du die Frage stellen, wie lange findet dieses Muster, dieses kognitive Muster schon statt, dass du der Meinung bist oder du wirst immer wieder daran bestätigt, Männer sind unzuverlässig oder Männer kann man nicht trauen, Männer sind unverbindlich. Wie lange begleitet dich dieser Gedanke schon in deinem Leben?
Oder gleichzeitig, was denkst du dabei über dich? Also warum bist du quasi immer zweite Wahl? Oder denkst irgendwie, du bist nicht liebenswert genug, dass derjenige dann seine aktuelle Partnerin für dich verlässt? Oder. Also da gibt es ja eine große Bandbreite. Aber das ist dann spannend, da hinzugehen.
Und auch wenn du schon in Beziehung bist, findet das Gleiche statt. Du wirst auch immer wieder Vorwürfe in Partnerschaft haben. Vorwürfe klingt, habe ich festgestellt, für viele total hart. Viele sagen, ich habe gar keine Vorwürfe. Und Vorwürfe heißt nur, du hättest gern irgendwas anders.
Genau, irgendeine Erwartung ist enttäuscht worden oder wird gerade enttäuscht. Und alles hinter hätte ist ein Vorwurf.
Ja.
Ich hätte früher kommen sollen, ich hätte nicht zu spät kommen dürfen. Das ist alles ein Vorwurf.
Und das heißt, auch wenn du in Partnerschaft bist, wirst du genauso immer wieder mit diesen kognitiven Mustern konfrontiert. Ja, ganz viele Glaubenssätze sind ja auch total positiv. Und es geht aber um die negativen, die unangenehme Gefühle bei dir auslösen, die dich in deinem Handeln begrenzen. Das heißt, egal ob du in Partnerschaft bist oder vielleicht wirst du auch in deinem Beruf mit diesen Kognitionen oder mit diesen Gefühlen konfrontiert, darüber bewusst zu werden, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit, das ist der Schritt der Bewusstwerdung.
Und es ist total ein spannender Prozess. Also letztlich ist es eben wie Sherlock Holmes spielen, wie so ein Rätsel lösen, Detektiv spielen und deine Landkarte immer besser zu verstehen, wo du herkommst, was dich manche Dinge genauso machen lässt und wie du ganz neue Standpunkte einnehmen kannst, um dann andere Ergebnisse zu haben.
Das ist der vierte Schritt. Das ist der Schritt der Transformation.
Genau.
Und vielleicht, ich würde gerne kurz bei der Bewusstwerdung bleiben. Das ist ja eine Sichtweise. Und ich hatte ein Coaching-Gespräch mit einem Paar, das sich leider trennt. Er hat sich fremdverliebt und liebt eine andere Frau, liebt seine Partnerin nicht mehr, die beiden haben Kinder und da war kein Durchkommen mehr. Also die Beziehung war beendet und es, ich, wenn Paare sich lieben, dann ist aus meiner Sicht alles möglich. Wenn beide daran arbeiten wollen, kann man alles hinkriegen. Wenn aber bei einem der beiden die Liebe weg ist, wird es schwierig.
Genau, weil wir sagen ja auch, Liebe ist eine Entscheidung. Also du entscheidest dich ja auch, dich zu entlieben.
Auf jeden Fall.
Weil irgendwelche Bedingungen, die dir wichtig sind, nicht erfüllt werden oder weil deine Seele eine neue Erfahrung machen will.
Genau, ich sage auch nicht, dass es nicht möglich ist. Also wenn auch wenn jemand sagt, ich liebe meine Partnerin nicht mehr, hatte ich auch übrigens schon. Also jemand, der hatte dann ein ganz absurdes Verhältnis davon, was eigentlich Liebe ist. Die sind jetzt glücklich verlobt, die beiden, von denen, die mir gerade einfallen. Aber es wird einfach schwieriger, weil Liebe ist an sich das, was uns irgendwie wieder zusammenbringt. Das ist die Motivation, warum man etwas tut. Warum man die Dinge tut, die einen nahe werden lassen und sich Dinge anzuschauen. Wie komme ich da jetzt drauf? Ah, genau. Und es ist eine bestimmte, diese Bewusstwerdung ist eine bestimmte Sichtweise, wie man Leben sehen will eigentlich, wie man Leben erfahren will. Nämlich, dass das tiefer geht, dass es nicht nur dieses Jetzt gibt, sondern dass wir eine Biografie haben, die uns maßgeblich prägt. Dass auch sowas wie transgenerationale Trauma oder transgenerationale Prägung, also dass wir nicht ein Individuum sind, losgelöst vom Außen, sondern dass wir aus unserer Umwelt entstehen und aus Generationen entstehen, die vor uns da waren und wir davon auch emotional etwas und kognitiv vererbt bekommen haben.
Gleichzeitig gehört zur Bewusstwerdung, finde ich, die Erkenntnis, dass es noch so viel mehr gibt, außer die sichtbare Welt.
Mhm, ja.
Also kommt die spirituelle Komponente hinzu und die auch sehr vieles versöhnlicher macht, wenn ich auf dem Standpunkt stehe. Letztlich hat alles irgendwo einen Sinn. Also es kann auch zynisch sein, aber es kann auch dich frei machen und die Erkenntnis, dass quasi zum Beispiel der Standpunkt, dass deine Seele gewählt hat, in diesem Körper diese Erfahrungen zu machen, die sie gerade macht.
Ja, das heißt ein Glaube an etwas Größeres.
Genau.
Bis hierhin ist das sozusagen das Erforschen deiner mental-emotionalen Landkarte. Das machen ganz viele Coaches, das machen wir auch in unserem Club beispielsweise, in unserem Clubformat. Da kann man ganz viel mit Impulse-Coachings arbeiten. Und das ist auch das, wo wir wissen, dass viele Coaches irgendwie so arbeiten. Ich finde, was unsere Arbeit besonders macht, ist der vierte Schritt. Wir haben das mit Transformation bezeichnet. Und ich tue mir da mal tatsächlich ein bisschen schwer zu beschreiben, was wir da eigentlich genau machen. Und in der Psychologie gibt es die Methode der kognitiven Umstrukturierung. Das ist eine unserer absoluten Lieblingsmethoden, um diese Transformation herzustellen. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele weitere Methoden, die wir natürlich auch benutzen. Also das Opfer-Täter-Gestalter-Prinzip kommt ja auch in unserem Buch vor. Ist auch eine ganz wichtige Methodik, die wir hier benutzen. Und es sind Modelle oder Methoden, die wir sehr selten am Coaching-Markt so beobachten. Und weil es auch Modelle und Methoden sind, die dich sehr stark konfrontieren, weil die deine Welt auf den Kopf stellen.
Deswegen machen wir das auch nur mit gesunden Menschen.
Gesund in Anführungsstrichen, weil du entscheidest natürlich letztlich, was gesund ist. Aber wir muten dir da schon einiges zu. Und es führt dazu, dass du die Geschichte, die du dir bis hierhin erzählt hast, so nicht mehr erzählen kannst. Es geht darum, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern dass es über das gleiche Erlebnis verschiedene Wahrheiten gibt. Und Gabor Mate sagt das sehr schön, Trauma ist das nicht das, was passiert, sondern das, was in dir passiert. Also sprich die Schlussfolgerungen, die du aus einem Erlebnis ziehst. Und das ist das, was wir machen. Wir verändern die Schlussfolgerungen, die du aus einem Erlebnis ziehst, egal was das ist.
Und damit wirst du wieder der Captain deiner Seele oder deines Lebens, deines Erlebens und kannst die Dauer des Leidens beeinflussen.
Und das ist in einem Gespräch möglich. Wir haben Paare hier sitzen oder Klienten hier sitzen, die in einem Gespräch, ich liebe diese Aussage, sondern irgendwie, wir ziehen neue Schlussfolgerungen, also der Klient erzählt sich eine neue Geschichte. Das machen nicht wir als Coaches, sondern wir stellen Fragen und stellen die Fragen so, dass du zu einer neuen Geschichte kommst als Klient. Und die Art und Weise, wie du diese neue Geschichte erzählst, ist immer mit einem riesigen Fragezeichen, weil du glaubst da nicht dran, weil du hast dir ja ganz lange die Geschichte erzählt, Männer sind unzuverlässig und Männer sind unverbindlich. Und wir geben dir eine neue Perspektive, dass du drauf kommst, du konntest Männern immer vertrauen, Männer waren schon immer verbindlich, aber auf einer anderen Art und Weise, als du es gedacht hast. Und du erzählst dir diese neue Geschichte mit einem riesen Fragezeichen. Ich frage dann immer, du sagst, Klienten sagen dann oft, ja, aber das klingt jetzt irgendwie, das klingt nicht wahr. Oder das klingt irgendwie komisch. Und dann sage ich oft, ja, aber logisch ist diese Geschichte genauso wahr wie die Geschichte, die du dir erzählst. Und ich bin ja von meinem Background eigentlich promovierter Maschinenbauingenieur, habe viele Jahre in der Forschung gearbeitet. Und das ist das Tolle an diesen Methodiken und Modellen, die wir benutzen. Die sind analytisch, logisch, komplett nachvollziehbar. Und das ist der große Unterschied zum Schönreden. Ja? Also ja, du kannst, wenn du Beweise dafür hast, dass du nicht liebenswert bist, weil du vermeintlich nicht genug Aufmerksamkeit von deinen Eltern bekommen hast, weil du vernachlässigt worden bist, was auch immer du erlebt hast. Oder vielleicht einfach, weil du ein bestimmtes Weihnachtsgeschenk nicht bekommen hast, sondern was anderes. Ja? Egal was. Worauf wollte ich hinaus?
Oh. Unterschied reframen und schönreden.
Ah, genau. Du hast Beweise dafür in deinem Leben gesammelt, dass du nicht liebenswert bist. Und wenn du dich jetzt vor einen Spiegel stellst und immer wieder die Worte sprichst, ich bin liebenswert, ich bin liebenswert, dann änderst du trotzdem nichts an den ganzen Beweisen, die du dein ganzes Leben ja schon gesammelt hast, dafür, dass du nicht liebenswert bist, sondern du willst dir das die ganze Zeit einreden. Und es funktioniert nicht. Du wirst keine neuen Ergebnisse haben und dann hast du die alten Ergebnisse, die dir wieder bestätigen, du bist nicht liebenswert, dann gibst du dir selber die Schuld dafür, weil du manifestierst nicht gut genug. Und dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Gestern hatte ich eine Klientin, die hat gesagt, ja, also ein Coach hätte ihr gesagt, sie müsste da in Beziehung mehr Grenzen setzen und ihre Bedürfnisse besser einfordern und kommunizieren. Dann hat sie das gemacht und ihr Partner hat die Grenzen einfach kontinuierlich wieder überschritten. Und das ist was wir auch häufig erleben. Du arbeitest mit inhaltlichen Tipps, musst Grenzen setzen, dein Bedürfnis besser äußern, aber es verändert an dem Ergebnis nichts, sondern es wird nur noch distanzierter.
Du musst alle toxischen Menschen aus deinem Leben streichen.
Genau, lass dich nicht auf toxische Menschen ein, Menschen, die dir nicht gut tun, streich dir aus deinem Leben. Das ist keine Lösung. Und das erleben wir ganz oft. Auf der Tippsebene findest du keine Lösung, sondern du versuchst ein neues Verhalten und hast aber die gleichen Ergebnisse. Was du machen musst, ist eine Ebene tiefer gehen, zu gucken, warum. Inwiefern profitiert dein unterbewusstes Überlebenssystem davon, dass jemand deine Grenzen dauerhaft überschreitet? Und in dem Fall war es so, dass das für sie hieß, sie macht alles alleine, also sie geht in die Überlastung, was super anstrengend ist, kurz vorm Burnout mit Kindern und Selbstständigkeit und so. Aber der sozusagen überlebenswichtige Vorteil war, ich kann alles alleine machen, ich muss mich auf keinen Mann einlassen. Denn sie hatte ursprünglich die Angst aus ihrer Biografie von ihren Eltern, Männer verlassen, die Familie, man kann sich nicht auf die verlassen. Wenn man sie verlässt, dann wird man enttäuscht und steht am Schluss vor einer Existenzkrise. So, und auf der Ebene kann man Beziehungsprobleme klären und Konflikte lösen. Hat natürlich auch viel mit Vergebung zu tun, da wolltest du ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das ist der vierte Schritt der persönlichen Weiterentwicklung und den würde ich sagen, handeln wir anders als sehr viele andere Coaches. Auf einer tieferen Ebene.
Ja, muss man auch wollen.
Möchtest du noch was zum Thema Vergebung sagen?
Nee, letztlich, warum wir so Fan von dieser Arbeit sind und das einfach so gerne weitergeben wollen, ist, weil das letztlich unser Leben komplett verändert hat und zu dem gemacht hat, was es heute ist, nämlich ein erfülltes Leben. Und davor war es so viel Kampf und Drama und Verlust und Trauer. Und durch diese Arbeit eben Also war es einfach so ein Geschenk, weil man wirklich eine neue Brille aufgesetzt bekommen hat und dadurch erst diese Beziehung, die wir jetzt führen, auf so einer tiefen Ebene mit so, also letztlich, dass wir einander natürlich Soulmates waren vom ersten Treffen an, aber auch immer mehr dazu gemacht haben, war dank dieser Arbeit.
Und der letzte Schritt von diesen fünf ist das Thema Manifestation. Der Begriff stößt mir immer, der stößt in mir irgendwas an, weil ich das ganz oft sehr negativ praktiziert finde, dieses Manifestieren, was ich gerade meinte, im Sinne von Schönreden.
Ja, oder auch im Sinne von, wenn du nicht das in deinem Leben hast, was du dir wünschst, dann bist du irgendwie schlecht im Manifestieren.
Genau. Und manifestieren ist für uns einfach nicht sich hinsetzen und sich was wünschen. Manifestieren ist nicht etwas ignorieren und sich was schönreden, sondern manifestieren heißt für uns sich ein Ziel setzen, das ist eindeutig und messbar. Und du guckst wirklich auf der Sachebene, was muss ich eigentlich tun, um dieses Ergebnis zu erreichen? Welche Bedingungen muss ich erfüllen, um das Ergebnis zu erreichen? Was wünsche ich mir? Was ist mein großer Traum? Und abgeleitet von diesem Traum, was sind meine Ziele, konkret messbar? Und wie kann ich diese Ziele erreichen?
Und für mich ist es aber auch wichtig bei Manifestation, dass es eine nicht sichtbare Ebene gibt und dass, wenn ich die vier Schritte, die du vorher auch beschrieben hast, wenn man die durchlaufen hat, dass es dann wirklich auch das Wunder möglich werden. Wenn ich dafür auch was tue, also es ist jetzt nicht nur hinsetzen und sagen, okay, ich wünsche mir irgendwie ein Haus auf Mallorca, sondern es war auch sehr viel Doing dabei, um sich das zu manifestieren.
Ich finde da mal so die Definition von Glück schön. Glück ist so die Möglichkeiten, die sich dir bieten und, also, oder Glück beinhaltet einmal die Möglichkeiten, die sich dir bieten, aber du musst diese Möglichkeit auch nutzen, weil sonst hast du von dem Glück auch nichts.
Genau,
Und du
also
kannst verschiedene Dinge tun, um die Häufigkeit von Möglichkeiten zu erhöhen.
ja. Und es gibt ja auch sehr viele wissenschaftliche Studien dazu. Dr. Tara Swart, glaube ich, beschäftigt sich ihr ganzes Leben schon nur mit Manifestation und auch mit dem Gesetz der Anziehung und so weiter. Also wenn man da Interesse hat, kann man sich das ja reinnörden noch.
Und das ist ja schön, du bist da eher spirituell unterwegs und ich bin da eher analytisch unterwegs. Und ich bin aber auch seitdem du warst, ich bin ja dann in dein Unternehmen eingestiegen, nachdem ich meine Angestelltenkarriere beendet habe. Und was mich da mal fasziniert hat, wie Kundenakquise funktioniert. Und dann haben wir ein Projekt gemacht und dann kamen keine Neuanfragen von Kunden, wir hatten ja eine Agentur. Und da hast du gesagt, ja, ist ja klar, weil wir bearbeiten ja gerade die Projekte und es geht keine Ag Energie in die Neukundenakquise. Ich sehe ja, wieder geht keine Energie rein. Und das ist für mich ein schönes Beispiel. Das ist ja tatsächlich so. Also das haben wir uns immer wieder bestätigt in den letzten 10 Jahren. Da, wo du die Energie hinschickst, da passiert was. Also deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Und das ist für mich eine schöne Schnittstelle zwischen meiner analytischen Welt und deiner spirituellen Welt.
Ja, da ist doch auch dieses Experiment mit der Katze.
Ja, oh, das ist interessant. Schön. Kriegen wir das zusammen? Schrödingers Katze.
Genau.
Ich würde es. Das kriege ich, glaube ich, gerade nicht hin. Also, es ist ja Teilchen-Wellen-Dualismus. Ist ja so. Also, Licht kannst du als Teilchen sehen, als Photon. Oder du kannst Licht gleichzeitig auch als Welle wahrnehmen. Sprich, ein anderes Beispiel, Elektronen von einem Atom. Denkst du, okay, ist ein kleines Elektron, aber es ist nie an einer Stelle, sondern du kannst immer nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit angeben für Elektronen, eine Wolke, in der sie sich begeben. Und in dem Moment, wo du gucken willst, wo dieses Elektron ist, ist es weg, weil es ist überall gleichzeitig. In dem Moment, wo du das Licht als Teilchen messen willst, kannst du es nur als Welle wahrnehmen. Das kann man mit der Beugung am Spalt, kann man das schön als Experiment darstellen. Das heißt, es ist nicht das eine oder das andere, es ist beides gleichzeitig. Es ist ein Teilchen, es ist eine Welle, es ist das Analytische und das Spirituelle gleichzeitig. Und das ist für mich als Maschinenbauingenieur war das eine wichtige Brücke hin zu der spirituellen Welt, dass da einfach mehr ist als das, was man messen kann.
Genau.
Und das wurde experimentell zum Glück nachgewiesen.
Ja, und auch finde ich, wenn es sowohl Welle und Teilchen ist, finde ich das auch schön, dass quasi alles, was du auf eine Art interpretierst, also irgendwie dein Vater war so und so und deine Mutter war so und so und dieses Ereignis war so und so, hat halt immer noch eine Milliarde andere Wahrheiten.
Damit man es konkret macht, wir nehmen, was führt das schon vielleicht zu weit? Vielleicht
Nein,
machen wir
das
dann
führt nicht zu weit, das ist richtig toll.
Okay. Wir urteilen immer von unserer Perspektive. Wir nehmen immer alles persönlich und
sehen die Welt, wie wir sehen und nicht, wie die Welt ist.
Oder wie der Gegenüberliegende ist, an dem wir den Vorwurf haben. Und das ist mehr als nur zu sagen, ja, mein Vater war gefühlskalt, weil der ist als Kind geschlagen worden. Das ist eine Rechtfertigung für das Scheißverhalten des Vaters. Wirklich empathisch mit dem Vater zu sein, heißt der Frage nachzugehen, wenn er dich geliebt hat, warum hat er sich so verhalten, wie er sich verhalten hat? Warum hat er dir nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet? Warum war das auch Ausdruck von Liebe? Und damit sagen wir nicht, wir sagen schon, du hast nicht die Liebe bekommen, die du verdient hast, und trotzdem hast du Liebe bekommen, die du in der Form bis jetzt nicht anerkannt hast. Wir leben immer nur eine Wahrheit. Wir sehen uns dann immer nur gerne als Opfer, um jetzt hier das Opfer-Täter-Gestalter-Prinzip reinzubringen. Ja. Wir sehen uns nur als das Opfer, das keine Liebe oder keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und oft sagen das Klienten auch so drastisch, ich habe von meinen Eltern keine Liebe bekommen. Und das Erste, was wir dann fragen, ist, was passiert mit Kindern, die wirklich keine Liebe bekommen? Die sterben. Auf dem Standpunkt erstmal gefragt, hast du dann Liebe bekommen? Und dann kommt erstmal die Relativierung. Ja, aber. Und dann geht man dem weiter nach. Denn oft verdrängen wir denken immer in Kategorien. Ich habe keine Liebe bekommen oder ich habe Liebe bekommen oder wir verdrängen die eine Seite und wir nehmen aber nicht wahr, welche Form von Liebe, Zuneigung, Versorgung, Anerkennung wir bekommen haben. Wir nehmen nur das wahr, was wir nicht bekommen haben.
Genau, generell der Fokus ja aufs Negative sehr stark. Und letztlich gibt es aber keine positiven, keine negativen Erfahrungen für die Seele, sondern es gibt nur Erfahrungen. Und die Seele ist hier auf der Erde, um Erfahrungen zu machen. Und der Standpunkt, der ist letztlich dann ein Erfüllungsstandpunkt, weil dann alles sein darf.
Und trotzdem gehen wir ja tiefer als das. Wir sagen ja nicht nur, okay, du hast da jetzt Vernachlässigung erlebt und das ist aber eine legitime Erfahrung, so arbeiten wir nicht.
Nee.
Sondern die Vernachlässigung, aus der Vernachlässigung ziehen wir neue Schlussfolgerungen über dich und über dein Sein. Das heißt, es kann auch sein, dass du einfach Scheiße erlebt hast und Leid erfahren hast und trotzdem kannst du einen neuen Weg gehen, wie du dieses Leid verarbeiten und welchen Sinn du diesem Leid geben kannst. Stichwort Selbstverantwortung. Wir gehen nicht hin und sagen, ja, das war jetzt eine Erfahrung, die du gemacht hast und dem musst du zustimmen. Das genau. Ist einfach viel zu schnell übersprungen.
Total.
Okay, genau.
Und da eins noch zum Thema Vergebung, weil das fand ich so schön, das habe ich heute gehört beim Joggen. Ein spiritueller Lehrer, der auch sehr viel mit Verbrechern arbeitet, im Gefängnis arbeitet, mit Gefängnisinsassen arbeitet und so weiter. Und das Erste, was er zu den Personen, mit denen er dort arbeitet, sagt, ist immer: Wäre ich an deiner Stelle, hätte ich genau das Gleiche gemacht. Wäre ich die Seele mit den Eltern, den Erfahrungen der Kindheit, dann hätte ich genau das gleiche Verbrechen begangen. Und das bringt letztlich Vergebung auch rein und letztlich der Standpunkt, dass wir alle eins sind und dass dieses gegenseitige Judgen, also sich übereinander zu stellen oder was zu verurteilen, also natürlich rechtlich verurteilen, aber nicht auf einer Seelenebene verurteilen, sondern da sind wir alle eins. Und da kann ich mich auf den Standpunkt stellen, okay, das, was du getan hast oder verbrochen hast, das hätte ich genauso gemacht, wäre ich deine Seele.
Ja, das ist ein schöner Schluss. Und darauf aufbauend können dann neue Ergebnisse folgen. Und wenn du irgendwo in den ersten vier Schritten was nicht vollständig durchlaufen bist, dann wird dieses Erzeugen von neuen Ergebnissen, / manifestieren, das wird dann nicht funktionieren. Du wirst dann vielleicht zu früh aufhören, weil sich Zweifel ergeben. Und es wird sich aber auch immer komisch anfühlen. Jedes Mal, wenn wir uns neu verhalten nach diesem Prozess, wird sich das erstmal komisch anfühlen. Es ist wie so ein Vakuum, in das man fällt, weil man sich tatsächlich irgendwie neu erfährt.
Genau, und wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gern mehr Geld oder ich möchte gern
mehr Nähe,
dann wirst du vermutlich erstmal das Gegenteil nochmal erfahren, um all das in dir hervorzubringen, was auch zu diesem Geldmangel oder Beziehungsmangel oder whatever geführt hat, um es wirklich zu loslassen zu können dann oder neu zu wählen.
Und wenn du davon von diesen 5 Schritten näher eingehen willst, dann komm gerne in unseren Club. Jeden zweiten Mittwochabend, 20.30 Uhr. Du kannst da, viele haben Angst vor dem Gruppenformat, habe ich festgestellt. Wenn man dann einmal dabei war, dann checkt man das, wie cool das eigentlich ist. Fürs erste Mal kannst du auch ohne Video, ohne Klarnamen teilnehmen oder kannst dir auch nur die Aufzeichnung anschauen. Da finden auch Dialoge statt und es ist einfach ein richtig geiles Format. Und wenn du schon einiges im Bereich persönliche Weiterentwicklung gemacht hast, aber irgendwie noch nicht den Durchbruch für dich gefunden hast, dann komm gerne in unsere Mastermind-Gruppe. Dann kannst du dich bewerben. Wir schicken dann die Fragen zu, nach denen wir beurteilen können, wie wir die Gruppen zusammenstellen. Und findest du alles auf unserer Website. Die nächste Mastermind beginnt am 5. November diesen Jahres, also in gut 4 Wochen. Und der Club findet regelmäßig statt, kannst du jederzeit reinkommen, ist auch monatlich kündbar. Genau, viel Spaß. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen, Feedback, melde dich gern. Wir freuen uns krass von dir zu hören. Ist immer voll schön, wenn ihr uns schreibt, ob kurz oder lang. Verbundene Grüße aus Mallorca.
Tanja und
Chris. Ciao, ciao.